Guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Na also, Kontaktanzeigen sind immer was Tolles. Also ich frage jetzt nicht, wer mal eine geschrieben hat. Ja, ich will euch ja nicht zu Lügnern machen. Ich frage auch nicht, wer schon mal eine gelesen hat. Das sind alle die tollsten Kontaktanzeigen, sind ja immer in Blättern für landwirtschaftliche Betriebe. Junger Landwirt, 36 Jahre alt, sucht eine zupackende, kräftige Landwirtin. Zuschriften unter so und so, Chiffre so und so. Bild von Traktor erwünscht, den sie dabei hat. Landwirtin mit Traktor, ja. Der Mann hat Realitätssinn, nicht? Ihr kennt es ja, Hektar besteht, Schönheit vergeht. Also, Kontaktanzeigen sind ja ein riesiger Ausdruck unseres Menschseins. Ja. In Kontaktanzeigen kommt ein Urtrieb unseres Menschseins zum Ausdruck, nämlich diese Sehnsucht nach Glück. In jeder Kontaktanzeige steckt das drin, dass wir Menschen sind, die eine riesige Sehnsucht nach Glück haben. Und die einen haben den Mut, eine Anzeige zu schreiben, und die anderen verkneifen sich's. Aber es gibt keinen Menschen, der über diesen Planeten geht, dem sein Glück egal wäre. Egal wie alt er ist. Erst letzte Woche hat meine Frau eine Anzeige gelesen, da steht: rüstige Rentnerin sucht einen Mann für den Herbst des Lebens. In Klammer, sie ist 82 Jahre alt. Also, egal wie alt ein Mensch ist, diese Sehnsucht nach Glück, die verbindet uns ringsrum um den ganzen Planeten mit allen Menschen, die es da gibt. Keiner ist ja da, der sagt: Mensch, bin ich glücklich, ist gut, bin ich unglücklich, auch gut, egal wie es ist. Nein, wir alle sind Menschen samt und sonders, die einen riesen Durst nach Glück haben. Und wir tun ja alle miteinander auch sehr viel, um unser Glück zu erreichen. Wir buttern kräftig rein. Die einen lernen mehr, die anderen pflegen ihre Hobbys mehr. Aber egal was wir tun, wir arbeiten daran, dass unser Leben glücklich wird. Wir arbeiten daran, dass unser Leben schön wird. Wir pflegen Hobbys oder wir basteln an der Karriere. Egal, jeder tut es auf seine Weise. Aber keiner sitzt da und sagt: ich will auch unglücklich bleiben, wäre mir auch egal. Aber diese Annoncengeschichte, diese Kontaktanzeigengeschichte macht hier noch was anderes deutlich. Glück mit sich allein zu haben, ist doch ein bisschen langweilig. Spätestens wenn man alles hat, wenn man alles erreicht hat, was man sich im Leben erträumt hat, und dann immer noch allein ist, dann dämmert es einem langsam aber sicher, dass es doch noch irgendetwas mehr geben muss. Dass Glück auch etwas mit Beziehungen zu tun hat. Dass es zum Lebensglück auch Beziehungen braucht. Wisst ihr, Gott hat uns so angelegt. Gott hat uns auf Beziehungen hin angelegt. Der Schöpfer hat uns auf Beziehungen hin geschaffen. Wir sollen Freunde finden, aber nicht nur das. Gott hat uns auch auf diese eine Beziehung hin angelegt. Dass ein Mensch einen Partner findet, mit dem er sein ganzes Leben durchgehen kann. Mit dem er alle Stunden, alles Glück und alles Leid seines Lebens teilen kann. Daraufhin hat uns Gott geschaffen. Und wenn du eine Sehnsucht hast nach einem Partner, dann ist das sehr was sehr Normales. Gott hat dich so gemacht. Und ich sage nur eins: Aidlingen ist ein guter Ort, um den einen und die eine zu finden. Aidlingen is the best place to find a girlfriend. Also wirklich, die Schwester Dorothea hat es gestern so ein bisschen gesagt, manche kommen ja her mit der Motivation, ein Mädel abzuschleppen. Wenn wir das Abschleppen etwas romantischer formulieren, ist das absolut richtige Motivation. Das muss nicht die Hauptmotivation sein. Es ist okay. Und ich wünsche euch allen, ich wünsche euch Mädels, dass ihr den zweitbesten Mann der Welt findet hier in Aidlingen. Ja, okay, ich bin jetzt schon vergeben, ja. Ihr müsst auch lernen, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Aber der Zweitbeste ist bestimmt noch da, und ihr Jungs, die zweitbeste Frau, die beste habe ich erwischt, aber die zweitbeste Frau, die wünsche ich euch, dass ihr sie hier findet. Nein, Beziehungen ist ein ganz wichtiges Kapitel unseres Lebens. Da hat einer nach seinem Traumpartner gerufen, glaube ich, vielleicht guckt ihr mal danach. Aber wenn wir über Beziehungen reden, dann wisst ihr alle miteinander, wenn wir über Beziehungen reden, dann fangen auch die Probleme an. Weil Glück für unser Leben nicht nur eine Möglichkeit ist, nicht nur eine Option, ohne die es zur Not auch geht, sondern weil Glück die Grundsehnsucht unseres Lebens ist, werden wir auch erpressbar. Weil wir Glück brauchen wie die Luft zum Atmen, sind wir erpressbare Leute. Wir sind bereit, ganz hohe Preise zu zahlen für etwas, von dem ich mir ein bisschen Glück verspreche. Von dem ich mir so ein bisschen innere Erfüllung verspreche. Wir sind auch bereit, hohe Preise für eine Beziehung zu bezahlen. Und das kommt auch in diesen Kontaktanzeigen oft zum Ausdruck. Die Sehnsucht nach Glück, die macht uns unglaublich erpressbar. Die macht uns unkritisch. Das sieht man über alles drüber hinweg. Da überhört man diese innere Stimme, die einem manchmal sagt, du pass auf, lass die Finger weg, Vorsicht. Wisst ihr, im Wort Sehnsucht, da steckt ja auch das Wort Sucht drin. Und wer es einmal erlebt hat, dass er süchtig geworden ist, der weiß, wie das ist. Dass man nicht mehr Herr über sich selber ist, sondern dass man nur noch getrieben wird, dass man nur noch gezogen wird von einer anderen Macht, von dieser Sucht. Da ist man Sklave. Da muss man Dinge tun, die man eigentlich hasst. Und irgendwann hasst man sich selber, dass man diese Dinge tut. Aber man ist süchtig danach. Und je stärker die Sucht, umso mehr gibt man sich mit dem zufrieden, was man gerade mal soeben kriegen kann. Auch wenn es einen kaputt macht, auch wenn es Beziehungen sind, die einen eigentlich kaputt machen. Auch wenn sie einen zerstören und möglicherweise weiß man das selber sogar. Sucht macht immer kaputt. Sucht, die treibt uns zu Dingen, die wir eigentlich nicht wollen, die wir nicht wollen können. Und die Bibel, die erzählt uns viele Geschichten von sehnsüchtigen Menschen. Und eine davon, Kurt Schneck hat sie gestern schon angesprochen, steht in Johannes 4. Johannes Evangelium ist das Thema dieser Tage. Johannes 4. Und ich freue mich jetzt, dass die Annette liest uns diese Verse vor. Johannes 4, die Verse 5 bis 19. Ihr könnt sie auf der Screen mitlesen.
Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, du betest ihn und der gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit ich mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Danke, Annette. Da ist von einer Frau die Rede, die um die Mittagszeit an einen Brunnen geht. Und alle einschlägigen Krimileser und euch, bei denen müssen jetzt alle Glocken klingeln. Ja? Da ist etwas faul. Wenn man im Orient um die Mittagszeit sich aufmacht, dann ist man entweder bescheuert oder man hat einen festen Grund. Und die Frau hatte einen triftigen Grund. Die Frau, die wollte allen anderen aus den Weg gehen. Deshalb ging sie nicht morgens zum Brunnen, wo alle Frauen damals zum Brunnen gingen, um Wasser zu holen, sondern sie geht in der Gluthitze der Mittagszeit zum Brunnen, weil sie da garantiert niemanden treffen würde. Da würde sie garantiert allein sein und sie wollte allein sein. Sie wollte nicht angequatscht werden von irgendjemandem, weil man sowieso viel zu viel schon über sie quatschte und tratschte. Ihr habt es gelesen, sie hatte einen Mann nach dem anderen gehabt und jede Beziehung ist zerbrochen, eine nach der anderen. Und jetzt lebte sie mit einem unehelich zusammen. Das war sowieso schon ein Ding der Unmöglichkeit damals. Über diese Frau zerriss sich das ganze Dorf das Maul und mit der wollte keiner was zu tun haben und deshalb wollte sie auch mit keinem was zu tun haben. Eine junge Frau, und ihr könnt euch vorstellen, wie tief enttäuscht sie ist. Die hat sich die Einsamkeit auch nicht ausgesucht. Die hat sich das auch nicht ausgesucht, ausgegrenzt zu sein. Aber jetzt war sie's. Da schlummert eine riesige Sehnsucht nach Glück. Und sie merkt, wie ihr dieses Glück, das sie sich erträumt hat, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Ich weiß nicht, an wem es lag, aber bei dieser Frau lag es ganz gewiss zu einem ganz dicken Teil auch an dieser Frau. Wenn 5 Beziehungen in die Binsen gehen, dann hat das etwas mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Und wisst ihr, wenn unsere Beziehungen in die Binsen gehen, hat das immer auch etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Immer ein Zeichen dafür, dass wir an unserer Persönlichkeit noch arbeiten sollten. Dass da noch ein Potenzial der Reife da ist. Und ich bitte euch, nehmt jede zerbrochene Beziehung eures Lebens, die gibt es, als ein Anlass an eurer Persönlichkeit weiterzuarbeiten. Sagt nicht der Depp, der war so blöd, oder diese Tussi, so eine Schnepfe oder sowas, sondern nehmt jede zerbrochene Beziehung als ein Zeichen, als ein Hinweis an euch weiterzuarbeiten. Ihr lieben Mädels, auch wenn es hart klingt, ein Mann an sich macht noch nicht glücklich. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Ein Freund, eine Freundin, eine Partnerin an sich macht noch nicht glücklich. Manchmal passiert genau das Gegenteil. Es lohnt sich bei einer Beziehung, es lohnt sich beim anderen nicht nur hinzugucken. Es lohnt sich viel mehr hinzuhören. Bei der Partnerwahl ist das genau wie bei Gott. Man kriegt durch Hören mehr Infos als bei Gucken. Fragt euch zuerst, was sagt sie eigentlich? Was redet er denn eigentlich? Und nicht, wie sieht sie aus? Wie sieht er aus? Wisst ihr, das Aussehen des anderen verändert sich garantiert. Der Charakter nicht unbedingt. Schönheit vergeht, Charakterlosigkeit kann bestehen. Diese Frau wollte Glück und sie fand nur Männer. Das ist etwas anderes. Und jetzt kommt sie an diesen Brunnen und trifft wieder einen Mann. Was sie nicht weiß, ist, dass Jesus keiner der einschlägigen Frauenversteher ist. So nach dem Motto, oh, ich weiß schon, was du fühlst, ne? Und so. Sondern Jesus ist ein Menschenkenner. Das ist etwas anderes. Was sie nicht weiß, was sie auch nicht weiß, ist, dass Jesus ihre ganze Lebensgeschichte kennt von vorne bis hinten. Er weiß, wer sie ist. So ist das bei Jesus. So ist es auch bei dir. Ich kann dir das nicht im Detail jetzt erklären, aber weil Jesus der Sohn Gottes ist, von Gott kommt, hat Jesus den absoluten Durchblick. Auch den Durchblick in deinem Leben. Er sieht in unsere Vergangenheit, er sieht sogar unsere Zukunft, aber vor allem sieht er unser Herz an. Er weiß, wer ich bin, bis ins Tiefste hinein. Er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Das ist das Erste, was ich festhalten möchte. So ist Jesus. Er sieht nicht auf Äußerlichkeiten, er sieht ins Herz. Wenn Jesus aber sich nicht mit deinen Äußerlichkeiten aufhält, dann sollten wir das auch nicht tun. Dann sollten wir auch aufhören, anderen etwas mit unseren Äußerlichkeiten vorzumachen. Wir versuchen ja ständig, anderen Leuten etwas vorzumachen über unser Leben. Und ziemlich oft klappt das auch. Wir sind geniale Schauspieler, jeder auf seine Art und Weise. Wir spielen eine Rolle gegenüber unseren Eltern, unseren Klassenkameraden, unseren Arbeitskollegen, manchmal auch gegenüber unseren Freunden, manchmal gegenüber dem eigenen Ehepartner. Wir sind geniale Schauspieler. Bei Jesus klappt das nicht. Bei Jesus taugt das nichts. Er durchschaut unsere Täuschungsmanöver. Bei ihm ist der Keller unseres Lebens offenbar. Er weiß, was da, wie es da aussieht. Er kennt die Leichen, die da liegen, auch in deinem Leben. Er kennt die faulen Kompromisse, die Lügen, die Halbwahrheiten, mit denen du den Schein aufrechterhältst. Ne? Heute sagt man ja, die einen, die haben Sein, die anderen nur die Sein. Ich wünsche dir, dass du ein Mensch wirst, der mehr Sein hat als die Sein. Und dann spricht Jesus diese Frau an. Und das war eine faustdicke Überraschung. Das machte man damals nicht. Ein jüdischer Mann sprach nicht einfach eine Frau an. Und schon gar keine samaritanische Frau. Er spricht diese Frau an, obwohl sie eine Frau war. Er spricht sie an, obwohl sie nicht nur eine Frau war, sondern ein Frauenzimmer, ein Flittchen. Das macht ein Mensch schon zweimal nicht. Und er spricht sie an, obwohl sie eine Ausländerin war, eine Samaritanerin. Mit so einer Sprache ein ordentlicher Jude schon dreimal nicht. Und dann spricht er sie an, obwohl sie noch eine andere Religion hatte. Die Samaritaner, die waren theologisch sozusagen nicht ganz koscher. Jesus tut's trotzdem. Er spricht sie an. Seht ihr, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes schert sich nicht um unsere menschlichen Grenzen. Die Liebe Gottes, die baut Brücken über Mauern hinweg. Kurt Schneck hat gestern diese Geschichte von diesem Paganini erzählt, der auf einer Seite weitergespielt hat, als drei Seiten gerissen sind. Bei dieser Frau ist so ziemlich alles falsch, was nur falsch sein kann. Jesus spricht sie an, auch wenn drei Seiten gerissen sind. Das ist die Liebe, wie Gott sie sich vorstellt. Und die Frau, die ist entsprechend überrascht. Die kriegt das hier ja kaum auf die Reihe, dass dieser Jesus sie da anspricht, überhaupt mit ihr redet. Aber die merkt sehr schnell, Jesus will nichts von ihr, sondern er will etwas für sie. Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott ihr geben will und wenn du wüsstest, wer mit dir redet, du würdest ihn um lebendiges Wasser bitten. Die Frau versteht nur Bahnhof, kann ich verstehen, ist ja auch etwas verschlungen. Im Johannesevangelium ist das immer so, dass Jesus tiefgründig spricht. Die versteht noch gar nicht, dass es Jesus gar nicht mehr um Durst und trockene Kehlen geht. Nein, Jesus spricht schon lange über ihren Lebensdurst, über ihre Sehnsucht nach Glück, über ihre Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Und er sagt, der Einzige, der deinen Lebensdurst stillen kann, ist Gott. Und er hat mich, Jesus, dazu gesandt, um dir lebendiges Wasser zu geben. Und jetzt ist eines sehr wichtig, dass wir eines begreifen. Im Johannesevangelium ist Wasser ein Zeichen. Wasser ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Heute ist übrigens Pfingsten. Das Fest des Heiligen Geistes. Dieser Geist, den Jesus schenken möchte, der bringt uns in seine Nähe und in seine Gemeinschaft. Dieser Geist Gottes ist der Einzige, der unsere Sehnsucht nach Glück stillen kann. Der Allereinzige. Was tut dieser Geist? Der Heilige Geist tut ganz viele Dinge. Und manchmal bedauere ich es ein wenig, dass wir nur über die zweitwichtigsten sprechen. Er gibt auch außerordentliche Gaben und Fähigkeiten. Aber das Entscheidende, was der Heilige Geist tut, ist, dass er jedem, der ihn darum bittet, hilft, Gott zu entdecken, Gott kennenzulernen. Was er tut, ist, dass wir sein Wort verstehen. Versteht ihr, wir haben vorher dieses Lied gesungen, etwas in mir macht mich ganz gewiss. Dieses Lied macht nur dann Sinn, wenn dieses Etwas der Heilige Geist ist. Sonst ist dieses Lied Blödsinn. Dieses Lied ist dann ein tolles Lied, wenn wir verstehen, dass dieses Etwas der Heilige Geist ist. Niemand sonst gibt mir diese Gewissheit. Niemand sonst hilft mir, Jesus kennenzulernen. Niemand sonst gibt mir diese tiefe Geborgenheit als dieser Geist Gottes, der mich ausfüllen will. Und das andere ist, dass der Heilige Geist eine ganz neue Lebensqualität in mein Leben bringt. Das geschieht nicht so, dass dieser Geist alles umkrempelt, sondern dass er mir eine neue Sicht für meine Vergangenheit gibt. Dass ich auf einmal einen ganz neuen Blick für mein Leben bekomme. Dass ich einen ganz neuen Blick für die Probleme meines Lebens bekomme. Der Heilige Geist gibt dir die Fähigkeit, glücklich zu werden, auch wenn viele Wünsche offen bleiben. Er gibt deinem Leben einen Frieden, auch wenn du mit vielem in deinem Leben nicht zufrieden sein kannst. Der Heilige Geist gibt dir die ultragalaktische Kraft, mit vielen Grenzen in deinem Leben klarzukommen. Vieles hinzunehmen, was nicht zu ändern ist in deinem Leben. Er gibt dir auch die Kraft, Dinge zu ändern. Aber das eine ist fast noch wichtiger, dass er uns die Kraft gibt, mit den Grenzen, die uns Gott in unserem Leben gesetzt hat, dass wir diese akzeptieren. Ulrich Parzani hat bei Pro Christ gesagt, jeder Mensch ist eine einzigartige Mischung aus Begabung und Begrenzung. Und es fällt uns oft unendlich schwer, die Grenzen anzunehmen. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, mit den Grenzen deines Lebens zu leben. Was wäre das, wenn dieser Geist dein Leben ausfüllen würde? Was wäre das, wenn dieser Geist einzieht, der sich nicht erpressen lässt? Der Heilige Geist lässt sich nicht erpressen. Und er macht dich auch unerpressbar. Er macht dich frei von diesen inneren Zwängen, die uns immer wieder nach Dingen greifen lassen, die nicht gut sind. Er macht uns frei von diesen Süchten, die uns immer wieder nach Dingen greifen lassen, die uns eigentlich kaputt machen. Diese Frau brauchte den Heiligen Geist und deshalb hat ihn Jesus ihr angeboten und wir alle brauchen ihn. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, so ist Jesus. Er legt den Finger auf die Wunde, aber er rührt nicht drin rum. Als diese Frau schließlich zu Jesus sagt, ja, gib mir dieses Wasser, da sagt Jesus zu ihr, geh und hole deinen Mann. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Also ich stelle mir das so vor, dass diese Frau jetzt sehr peinlich berührt und sehr traurig das Haupt sinkt. Und dann vor sich hin brummelt, ohne Jesus anzusehen, ich habe keinen Mann. Und dann bringt Jesus das ganz offen und ehrlich auf den Punkt, richtig, ganz richtig. 5 Männer hast du gehabt. Und jetzt lebst du mit einem zusammen, ohne verheiratet zu sein. Mit einem einzigen Satz bringt Jesus die ganze Tragödie des Lebens dieser Frau auf den Punkt. Aus der Sehnsucht nach Glück wurde bei dieser Frau eine Sucht. Die konnte überhaupt nicht mehr alleine sein. Die hat es überhaupt nicht mehr geschafft, mit sich alleine zu sein. Da musste, sobald die eine Beziehung in die Binsen ging, sofort ein anderer her. Sie warf sich einem nach dem anderen an den Hals und es ging nie gut und es konnte überhaupt nie gut gehen. Und Jesus legt den Finger auf die Schulter Frau. Und noch was ist interessant hier übrigens. Jesus verweigert ihrem momentanen Lebensgefährten, ihrem momentanen Lebensabschnittspartner, wie das heute so heißt, die Bezeichnung dein Mann. Das ist nicht dein Mann. Wisst ihr, dein Mann war damals in Israel eine juristisch geschützte Bezeichnung für Ehemänner. Und Jesus verweigert diesem Typen die Bezeichnung dein Mann. Eine Lebensgemeinschaft ohne Eheschließung, die kriegt niemals den Segen Gottes. Und Sex vor der Ehe übrigens auch nicht. So ist das. Tut mir nahe, nee, ich will auch nicht drin rumrühren. Versteht ihr? Wir brauchen in den wunden Punkten unseres Lebens nicht drum rumrühren. Ich will es nur mal gesagt haben. Sehr schmerzhaft. Jesus legt den Finger auf die Schulter, Frau, aber er rührt nicht drin rum und ich möchte auch nicht drin rumrühren. Wisst ihr, die Medien, vor allem die Regenbogenpresse, die hätte hier keine Hemmungen, keine Zurückhaltung. Die rührt drin rum, die greift fett rein. Wenn die Bildzeitung das mitbekommen hätte, die hätte am nächsten Tag alle 5 Ex-Männer mit Bild in der Zeitung gebracht, ihr kennt es ja, und von jedem noch eine fette, dicke Geschichte, was diese Schlampe ihm angetan hat und so weiter. Die Bildzeitung, die rührt drin rum. Jesus tut das nicht. Ich hoffe, ihr merkt das an dieser Geschichte. Jesus ist ganz anders. Wenn Jesus auf die Vergangenheit dieser Frau zu sprechen kommt, dann deshalb, weil es ohne eine bereinigte Vergangenheit für diese Frau keine glückliche Zukunft gibt und weil es ohne eine bereinigte, versöhnte Vergangenheit kein erfülltes Heute gibt. Die Voraussetzung für ein erfülltes Heute sind eine versöhnte Vergangenheit und eine von Hoffnung geprägte Zukunft. Das ist es. Genau das ist es, was Jesus dieser Frau schenken möchte. Und das ist es, was auch dir und mir in diesen Tagen schenken möchte. Wisst ihr? Das ist unser Gebet in diesen Tagen. Diese Schwestern und viele, viele Menschen, die sind hart am Arbeiten im Gebet in diesen Tagen. Und es ist dieser Wunsch, dass ihr alle, wie ihr da seid, das bekommt. Eine versöhnte Vergangenheit, ein erfülltes Heute und eine von Hoffnung geprägte Zukunft. Mit weniger solltest du hier nicht weggehen. Weniger darf es nicht sein. Und deshalb legt Jesus den Finger auf die Schuld. Schuld kann nur vergeben werden, wenn sie beim Namen genannt wird, wenn sie aus der Verborgenheit ins Licht Gottes gebracht wird. Schuld wird doch nicht dadurch gut, dass wir sie verschweigen. Schuld wird doch nicht dadurch gut, dass wir sie verstecken, sondern dass wir sie aussprechen und ins Licht Gottes bringen, sie heilen lassen, sie vergeben lassen und Gott trägt sie weg, er schmeißt sie, so heißt es im Alten Testament, in die Tiefe des Meeres. Unser Leben wird nicht dadurch besser, dass wir so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Worauf legt eigentlich Jesus den Finger bei dir, in deinem Leben? Wisst ihr, was das größte Problem eurer und meiner Generation ist? Ich kann es ja nun nicht mehr verheimlichen, dass ich nicht mehr Teil eurer Generation bin. Ich bin zwar noch nicht 40, aber meine Frisur, die macht es einfach deutlich, ich gehöre nicht mehr ganz zu euch, obwohl ich mich euch sehr verbunden fühle. Aber wir haben ein Problem gemeinsam, und das ist nicht die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit, Riesenproblem. Jugendarbeitslosigkeit, Riesenproblem. Wir brauchen Geld, wir brauchen Arbeit, alles klar. Aber es ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist auch nicht die Bildung. Okay, PISA war peinlich für euch. Aber vergessen wir mal, ja. Wir reden heute nicht über Schule. Pfingsten darf das mal vergessen werden. Nein. Das Grundproblem unserer Zeit und deshalb auch das Grundproblem meiner und eurer Generation ist die Treue. Treue. Wir haben mit dieser Frau hier viel gemeinsam und zwar im ganz umfassenden Sinn. Die meisten von uns, und Freunde, ich schließe mich hier ein, ganz bewusst und betont ein. Wir haben ein immenses Problem damit, treu zu sein. Treu zu sein gegenüber anderen Menschen, treu zu sein in einem Beruf, treu zu sein in einer Berufung und treu zu sein vor allem gegenüber Gott. Unsere Treueversprechen sind hohl geworden und deshalb sind auch unsere Worte so oft unendlich kraftlos. Und das ist ja auch ganz logisch. Schließlich wird uns ja immer und überall eingeflüstert, dass man mobil und flexibel bleiben müsse, dass man sich nicht festlegen dürfen. Und deshalb sind wir alle ständig am Zappen. Wir zappen uns durchs Leben. Wir zappen uns oft von einem Event zum anderen. Wisst ihr, vielleicht ist Eitlingen ja für dich nur ein Event, wo du dich an Pfingsten hinzappst und morgen, übermorgen zappst du dich schon wieder wo ganz anders hin. Da gibt's ganz andere Töne, denen du dein Ohr und dein Auge leihst. Wir zappen uns von einem Ausbildungsplatz, von einem Studiengang zum anderen. So wie wir vor der Glotze zappen, so zappen wir durchs Leben, aber wir sind nicht treu. Es wird nicht wertgeschätzt, wenn ein Mensch treu ist heute. Aber wisst ihr, für Gott ist Treue nicht nur ein Accessoire, ohne dass es zur Not eben auch geht, sondern Treue ist für Gott und Treue ist für mich, Treue ist für dich ein Geheimnis des Lebens. Treue ist ein Geheimnis des Lebens. Und es ist mein großes Gebet. Also, da packt es mich wirklich am Herzen. Es ist mein großes Gebet, dass in Deutschland wieder eine Generation heranwächst, die treu sein kann. Deutschland hat keine Zukunft ohne Menschen, die treu sind. Was wäre das, wenn diese 5000 Eitlingen hinausgehen und in ein Leben starten und das einüben, treu zu werden? Ich habe eines begriffen. Treue ist die Grundlage für Vertrauen. Und da hat die Deutsche Bank recht, Vertrauen ist der Anfang von allem. Wirklich. Vertrauen ist der Anfang von allem. Versteht ihr, weil mir meine Frau treu ist, bin ich bei meiner Frau zu Hause. Weil meine Frau sich keine Option offen gelassen hat und gesagt hat, also ich bin dir so lang treu, bis mir mal was Besseres über den Weg läuft. Deshalb bin ich bei meiner Frau zu Hause. Wenn sie gesagt hätte, also ich nehme dich mal vorerst und wenn mir möglicherweise mal ein anderer über den Weg läuft, der mir noch mehr gefällt, dann gehe ich. Dann würde ich bei meiner Frau nie zu Hause sein, sondern immer nur zu Gast. Immer nur zu Besuch. Ich müsste immer eine Rolle spielen. Versteht ihr, da, wo man mir nicht treu ist, da muss ich eine Rolle spielen. Da muss ich immer die Schokoladenseite nach außen halten, weil ich sonst Angst haben müsste, dass der andere geht. Wo ein Mensch dir treu ist, da kannst du zu Hause sein. Wo ein Mensch dir treu ist, da kannst du dich fallen lassen. Und weil meine Frau gesagt hat, du, ich kenne mittlerweile den ganzen Murks und den ganzen Müll und den ganzen Quark, den es in deinem Leben, Volker Gäckle, auch gibt. Ich kenne das und trotzdem, ich bleibe dir treu. Deshalb bin ich zu Hause bei meiner Frau geborgen und zu Hause. Und Gott ist auch so jemand. Gott ist treu. Gott sieht den Murks und den Müll in deinem Leben und er läuft trotzdem nicht weg. Deshalb kannst du bei Gott zu Hause sein und nicht nur zu Besuch. Deshalb kannst du dich bei ihm fallen lassen und musst nicht eine Rolle weiter aufrechterhalten. Weil Gott treu ist, ist sein Wort auch so stark. Wisst ihr, es steht was dahinter, auf das man sich verlassen kann. Und noch was Letztes möchte ich euch sagen. Drittens, so ist Jesus. Er ist nicht treu doof, sondern echt treu. Nicht treu doof, sondern echt treu. Die Treue Jesu, die zeigt sich auch darin, dass er uns die Wahrheit ins Gesicht sagt. Und so auch in dieser Geschichte. Jesus sagt, wer von irdischem Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Eine banale Geschichte, aber ein ganz tiefer Sinn. Wer von irdischem Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Und das stimmt ja nicht nur biologisch, das stimmt auch im Blick auf unsere Sehnsucht nach Lebensglück. Irdische Dinge können uns im Letzten niemals glücklich machen. Irdischer Erfolg kann das nicht. Irdischer Erfolg wird die Sehnsucht nach Glück nicht stillen können. Es gibt Menschen, die versprechen sich von einer Karriere innere Erfüllung. Die denken sich, wenn ich das gepackt habe, diesen steilen Aufstieg, oder wenn ich die sportlichen oder künstlerischen Erfolge habe, dann wird mein Leben glücklich. Vergesst das alles. Vergesst das alles. Wer mich kennt, ich bin ein großer Sportfan. Und ich verfolge das leidenschaftlich, den Weg und die Karriere von Sportlern. Zeigt mir einen Sportler, einen der großen Stars der Szene, der durch seine sportlichen Erfolge glücklich geworden wäre. Wisst ihr, wie glücklich ein Mensch zeigt sich immer dann, wenn er seine Karriere beendet. Und dann guckt mal, was bei Leuten passiert, wenn die Karriere vorbei ist, wenn die sportlichen Erfolge weg sind. Da wird deutlich, Erfolge sind immer nur Augenblicksdrogen. Die halten keinen Monat vor und schon gar nicht für ein ganzes Leben. Irdischer Reichtum kann das auch nicht. Ich habe längst aufgehört, mir einzubilden, dass Geld glücklich macht. Vergesst es. Sex kann das auch nicht. Sexualität ist eine ganz großartige Kraft im Leben. Fantastisch gute Idee Gottes. Super. Wenn man die Gebrauchsanweisung betrachtet, dann ist sie auch eine Quelle der Freude. Aber Sex ist nicht geeignet, unsere Sehnsucht nach Glück zu stillen. Das geht gar nicht einfach, weil Sex das gar nicht kann. Wer von irdischem Wasser trinkt, sagt Jesus, wird wieder Durst haben. Versteht mich jetzt bitte richtig. Nicht, dass er nach Hause kommt und sagt, ja, Gekle war gegen Sex, Erfolg, Karriere und Geld. Nein, überhaupt nicht. Tolle Dinge, ich wünsche euch alles. Aber versteht ihr, das alles füllt uns nicht aus. Ich stehe hier als einer, der das alles hat. Wir sind ja unter uns, ich habe ganz tolle Liebesstunden mit meiner Frau. Super. Meine Frau und ich sind sehr reich. Wir können uns 3 Kinder leisten. Wer kann das schon in Deutschland, ja? Nein, die meisten, ja. Die meisten Menschen in Deutschland sind viel ärmer. Die können sich höchstens 1 Kind leisten. Und manche können sich nur ein Daimler-Benz leisten. Die sind viel ärmer als die 3. Wir sind reich und ich habe Karriere gemacht. Ich habe es bis auf die Bühne von Eidlingen gepackt. Das ist so der Zion für jeden Prediger. Ich habe Sex, ich habe Geld, ich habe Karriere, aber ich sage euch, das füllt mein Lebensglück nicht aus. Wenn Montag vorbei ist, dann habe ich schon wieder die Sehnsucht, Eidlinge nochmal. Das füllt es nicht aus. Das ist alles schön und gut an sich, aber es füllt meinen Traum, meine Sehnsucht nach Glück nicht aus. Da muss etwas anderes her. Jesus sagt einige Kapitel später im Johannesevangelium diesen Satz: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das heißt, der Einzige, der deinen Durst nach Leben, deine Sehnsucht nach Glück stillen kann, ist Jesus. Im Glauben an Jesus, da fließt ein Strom von Lebensqualität in dein Leben, wie du es bei irdischen Mitteln, egal was du schluckst, egal was du kaufst, egal was du erreichst, niemals finden wirst. Im Vertrauen auf Jesus kannst du eine Kraft erleben, die deine Ängste, die deine Nöte und Probleme nicht in Luft aufgehen lässt, aber eine Kraft, die dich durch das alles hindurchträgt. Im Glauben an Jesus kannst du eine neue Lebensqualität erleben, weil du in allen Situationen deines Lebens, in den hohen und schönen und in den tiefen und dunklen, geborgen bist, umhüllt bist von dieser bedingungslosen Liebe Gottes. Schwester Gabriele Goseberg hat vor einigen Jahren ein Lied geschrieben und da kam diese eine Zeile drin, die mich seither nicht mehr losgelassen hat. Deine Liebe ist mein Glück. Deine Liebe ist mein Glück und das ist sie. Die Liebe Jesu ist das Glück meines Lebens. Das ist das, was mich ausfüllt. Das ist das, was mich im Allertiefsten und Letzten glücklich macht. Und die Grundlage dieses Glücks ist die Vergebung der Schuld. Die Grundlage ist das Kreuz von Golgatha.
Die Grundlage ist, dass Jesus für den Müll und den Murks meines Lebens gestorben ist. Seine Liebe ist mein Glück. Das ist der Sinn des Kreuzes von Golgatha für unsere Generationen. Und diese Liebe, die am Kreuz von Golgatha sichtbar wird, das ist der Schlüssel für eine versöhnte Vergangenheit, für ein erfülltes Heute und für eine von Hoffnung geprägte Zukunft. Das ist der Schlüssel. Darum geht's. Mit weniger, wie gesagt, solltest du dich nicht zufrieden geben. Ich weiß, dass von euch viele nach Aidlingen gekommen sind aus einer Wüste. Aus der Wüste eines Lebens von unerfüllten Sehnsüchten, von vielen Enttäuschungen. Manche kommen aus einer Familiensituation, die sie ganz langsam zermürbt, kaputt macht. Weil da Eltern sind, die vielleicht momentan dabei sind, ihre Ehe an die Wand zu fahren. Weil da Geschwister sind, die dabei sind, mit Alkohol oder Drogen ihr Leben an die Wand zu fahren. Weil es da Beziehungen gibt, die vielleicht von der Untreue untergraben werden. Manche kommen aus ganz frommen Elternhäusern, wo die fromme Heuchelei regiert. Ich kann euch eines sagen, aus der Erfahrung der Seelsorge mit vielen jungen Menschen, ein frommes Elternhaus, wo es nur um Heuchelei geht, ist entschuldigt zum Kotzen. Bringt das alles mit. Bringt das alles mit hier nach Aidlingen. Hier gibt es Menschen, die ein großes Ohr haben. Man erkennt das an diesen Buttons. Die ein großes Ohr haben und die euch helfen möchten, das abzuladen und zu entdecken, Gott ist treu. Jesus kann auch auf der Seite deines Lebens spielen, auch wenn andere Seiten gerissen sind. Die Kraft Gottes kann vieles verwandeln in deinem Leben, deine Sicht und die Verhältnisse. Wir haben alle miteinander nicht den Hauch einer Ahnung davon, was Jesus aus unserem Leben machen kann, wenn wir ihm ganz vertrauen. Und Vertrauen ist der Anfang von allem. Vertraut Jesus, wenn er sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, du siehst uns, wie wir da sitzen. Du siehst, wo wir herkommen. Du weißt um all die Sehnsüchte, um den Traum von Glück, um den Wunsch nach einer großen Erfüllung unseres Lebens. Und du weißt aber auch die Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Du weißt auch ganz genau, wo wir uns erpresst haben lassen. Du weißt genau, wo wir uns immer noch erpressen lassen. Du siehst das und es tut dir weh. Herr Jesus, wir bitten dich um deinen Geist, dass er unser Leben ausfüllt. Und wir bitten dich, dass wir das entdecken können, wie eine versöhnte Vergangenheit Wirklichkeit wird durch die Vergebung der Schuld, durch dein Kreuz. Und wir bitten dich darum, gib uns diese lebendige Hoffnung auf eine von Hoffnung geprägte Zukunft und schenk uns dieses erfüllte Heute. Herr, das kann in diesen Tagen Wirklichkeit werden. Wir erwarten von dir nicht weniger als ein Wunder, dass du dieses Wunder tust und unser Herz neu heilst, neu ausfüllst, neu ausrichtest. Tu es an diesem Morgen. Tu es, Herr. Amen.